Ja, Herr Doktor, haben Sie schon die neue Grippeimpfung? Ich muss mich unbedingt dagegen impfen lassen. Ja, im August? Ja, natürlich, Jan. Nein, im August habe ich sie natürlich noch nicht. Ja, so begann während meiner Praxiszeit häufig die Gespräche mit den Patienten, die sich eben halt um die Impfung, um die Grippeschutzimpfung beworben haben. Warum erzähle ich dir das jetzt? Weil es gibt eine neue Grippeschutzimpfung, die ist sozusagen unmittelbar vor der Zulassung, also in der Pipeline oder Pipeline, wie man so schön sagt, der Pharmaindustrie. Und zwar ist diese neue Grippeschutzimpfung, und deswegen erzähle ich euch das auch, auf mRNA basiert, also mod-RNA, weil ja das nicht ganz unserer körpereigenen mRNA entspricht. Also diese Grippeschutzimpfung ist seit 2023 sozusagen in der Probephase und da hat es eben halt gezeigt, dass eben halt die Menschen, die sich mit der mod-RNA-Impfung gegen Grippe haben immunisieren lassen, eine sehr schöne Antikörperbildung gegen das saisonale Grippevirus bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch bloß. Der Nachteil dabei ist, sie haben sich die doppelte Anzahl von Nebenwirkungen eingekauft. Deswegen erzähle ich euch das jetzt, weil ihr nämlich auch mal schauen sollt, hey, was ist der rosa-rote Elefant bei der Impfung? Grundsätzlich sagt man natürlich, bis 2020 war allen bewusst, ja, Impfung ist gut, Impfung schützt vor Erkrankung, Impfung schützt vor Infektion, Impfung schützt vor schweren Verläufen und Impfung schützt vor allen Dingen deinen Nachbarn, weil du dann den Erreger nicht weitergeben kannst. Das ist der Grund, die Grundlage der Gedanken, die bis 2020 da waren. Und nach der Corona-Zeit mit der neuen auch mod-RNA-Impfung ist da so ein bisschen ein Bewusstsein eingetreten, um mal ein linkes Auge auf den rosa-roten Elefanten zu schauen und zu schauen, wow, was macht die Impfung eigentlich wirklich mit mir? Und da möchte ich dir vielleicht ein bisschen mehr Informationen geben, damit du auch darüber nachdenkst, was eine Impfung mit dir macht. Man muss mal grundsätzlich sagen, da muss ich ein paar Bedanken vorausschicken. Und zwar, wenn man ein Medikament nimmt, wie ein Blutdruckmedikament, da wird man das Medikament sehr gut untersuchen und dann geht man her und gibt das Medikament erstmal Tieren und dann gibt man das Medikament Menschen in der Frühphase und schaut, ob das Medikament erstmal die Wirkung hat, also dass der Blutdruck gesenkt wird, aber auch schaut, was hat das Medikament für Nebenwirkungen. Und da gibt es eben halt Nebenwirkungen, die eben halt auch nicht nur früh in den kurzen Phasen, also ein oder zwei Monate nach Beginn der medikamentösen Therapie auftreten, sondern da gibt es auch Nebenwirkungen, die eben halt erst nach Jahren auftreten. Und da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, als ich damals junger Arzt im Krankenhaus war, wurde uns das Medikament Muzolimin angeboten. Und dieses Muzolimin war ein ganz tolles Diuretikum, was gerade in der Nephrologie sehr gut gebraucht werden konnte, weil es damals nur Furosemid gab. Dieses Medikament wurde uns angepriesen und gesagt, wow, dieses Medikament müsst ihr unbedingt einsetzen, ist total sicher. Und nach einem Jahr stellte sich heraus, dass unglaublich viele Patienten schwere Polyneuropathien auf dieses Medikament bekamen. Die gingen sogar so weit, dass Menschen sozusagen bis zur Hüfte komplett gefühllos geworden sind. So musste das Medikament vom Markt genommen werden. Genauso wie bei dem Cerivastatin. Auch da wurden so viele Nebenwirkungen mit der Muskelentzündung, die darauf entstanden ist, entdeckt, auch erst in der Langzeitgabe, dass eben halt hier Nebenwirkungen auftreten, die einfach dieses Medikament für den täglichen Gebrauch untauglich machen, denn entstehen mehr Nebenwirkungen als Wirkung. Und diesen gleichen Parametern sollte man auch, oder mit diesen gleichen Parametern sollte man auch auf die Schutzimpfungen zugehen. Das bedeutet, dass man eine Risikoabwägung macht, welche Nebenwirkung habe ich von einer Schutzimpfung und welche Wirkung hat die Schutzimpfung und wovor schützt mich diese Impfung besonders. Und da möchte ich eben halt gerade auf diese Impfungen der saisonalen Grippe, aber auch auf natürlich all das, was ich da jetzt erzähle, passt auch so ein bisschen auf die Corona-Impfung eingehen. Und zwar, wir müssen uns vorstellen, wenn wir uns vor einer Infektion schützen wollen, dann müssen wir nicht nur unser Blut schützen, sondern müssen wir vor allen Dingen die Eintrittspforten schützen. Und die Eintrittspforten für dieses Virus, sowohl für das Grippevirus als auch für das Coronavirus, die sind sozusagen diese Häute oder die Epithelien, so nennen wir das, das sind diese Schleimhäute, die sich im Nasenrachenraum, aber auch in den Bronchien befinden. Und diese Schleimhäute sind die Eintrittspforten und die müssten eigentlich die Barriere bilden, damit sozusagen die Infektion erst gar nicht stattfinden kann. Und jetzt schauen wir mal, um so diese Barriere zu bilden, brauchen wir ein besonderes Immunglobulin. Also da muss unser Körper ein Immunglobulin bilden, was er an die Zellen draußen dran haftet. Und das ist das IgA. Das heißt also, wenn wir eigentlich gegen Grippe immunisieren wollten, dann müssten wir hergehen und müssten eine Impfung machen, die IgA an den Oberflächen der Zellen bildet, damit das IgA also diesen Virus erkennt. Was macht denn die saisonale Grippeimpfung, die wir sozusagen als Spritze bekommen? Und die macht nichts. Die macht nämlich überhaupt kein IgA, die macht nur IgG. Und IgG, das ist das, was im Blut rumschwimmt. Das ist der Antikörper gegen das Grippevirus, der quasi durch unser Blut schwimmt. Das bedeutet aber, wenn wir uns jetzt gegen Grippe impfen lassen, dann sind wir vor einer Infektion der Schleimhäute im Rachen und im Bronchien und in der Nase nicht geschützt. Das bedeutet, da ist kein IgA da. Das bedeutet, wir kriegen die Infektion und diese Infektion, die führt dazu, dass die Zellen in den Bronchien sozusagen sich vermehren können, die Viren, und die werden dann quasi, wenn wir husten und niesen, obwohl wir geimpft sind, an den Nachbarn weitergeben. Das heißt also, wir werden selber durch die Impfung nicht vor der Infektion geschützt, und wir können sogar locker noch mit dem Glauben, wow, wir sind ja geschützt gegen die Impfung, auch diese Infektion an unseren Nachbarn weitergeben. Das heißt also, wir sind weiterhin Überträger dieses Virus. Das gilt sowohl für diese Grippeschutzimpfung als auch für die Corona-Impfung als auch für die RSV-Impfung, die jetzt sozusagen überall angeboten wird. Das bedeutet, die Impfungen können allenfalls davor schützen, vor der Phase, wo das Virus in der Lage ist, in das Blut einzugehen und dort einzutauchen. Und dort wird eben halt dann ein Antikörper da sein und möglicherweise den schweren Verlauf einer Grippeerkrankung zu minimieren. Aber auch hier schaut man natürlich dann, was macht denn das jetzt in der ganzen Bevölkerung, wie kann man das genau testen? Und da macht man das genauso wie bei anderen Menschen Medikamenten. Man gibt den Medikamenten, die Medikamente eine Gruppe Menschen, die eben halt an einer Studie teilnehmen. Und diese Studie sieht so aus, dass man sozusagen eine Gruppe richtig gegen das Grippevirus impft und die andere Gruppe eben halt mit einer Substanz behandelt, wo eben halt kein Impfstoff drin ist. Und sicherweise muss es so sein, dass der Untersucher nicht weiß, welche Person eben halt Verum, also das richtige Grippeimpfstoff, bekommen hat und welche und Person in dieser Gruppe eben halt den Scheinimpfstoff bekommen hat. So, und dann kann man sagen, wow, ich gehe mal her und guck, wie effektiv diese Grippeschutzimpfung eigentlich wirklich ist. Und dann habe ich nach solchen Studien gesucht und peng, Es gibt überhaupt keine Studie, die diese hohe Qualifikation an das Ergebnis oder an das auswertbare Ergebnis für die Grippeimpfung zulassen. Da gibt es eine Untersuchung, die so aufgebaut ist. Die ist aber unter einer ganz anderen Voraussetzung gemacht worden, nämlich es gab das die Mehr oder das Gefühl unter den Menschen, dass wenn man einen Patienten hat, der gerade einen Myokardinfarkt hatte, dass der ein besseres Outcome hatte, wenn der sozusagen gegen Grippe geimpft wurde. Und da ist man in Schottland hergegangen und hat 2571 Patienten dieser Studie geführt. Das waren alles Patienten, die waren unmittelbar nach einem Herzinfarkt. Und da hat man in dieser Hochrisikophase diese Menschen mit Grippe geimpft und hat geguckt, ein Jahr lang in Nachbeobachtungszeit, wie die sich sozusagen in ihrer Prognose unterschieden haben. Ja, die Patienten, die gegen Grippeimpfung sozusagen bekommen hatten, unter den Patienten, die hochschwer krank waren, da war die Mortalität in Bezug auf die koronare Herzkrankheit oder das Herztod gebessert gegenüber der nicht geimpften Population. Aber in Bezug auf die Grippeinfektion gab es in Ziemlichem keinen signifikanten Unterschied. Das bedeutet aber ganz klar, erstens hat diese Untersuchung, sagt die nichts aus über eine Wirkung dieser Grippeinfektion in einer normalen, gesunden Bevölkerung. Und zweitens war das nicht der primäre Endpunkt, denn der primäre Endpunkt dieser Studie war der kardiovaskuläre Tod. Und das ist eben halt für den Beweis der Wirksamkeit eines Grippeimpfstoffs vollkommen untauglich. Und alle anderen Daten, die eben halt über die Wirksamkeit der Grippeimpfung sozusagen bisher erhoben worden sind, stammen aus viel, viel früheren Zeiten. Die stammen nämlich aus den 80er Jahren und die sagen überhaupt nichts aus über den aktuellen Grippeimpfstoff. Natürlich mag man da sagen, man kann ja nicht jedes Jahr diesen aktuellen Grippeimpfstoff auf seine Wirksamkeit prüfen. Doch sollte man, da diese Grippeimpfstoffe auch unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und wir wissen, dass eben halt Nebenwirkungen nicht nur durch den Impfstoff selber, sondern auch den anderen Substanzen, die einem Impfstoff zugeordnet sind oder die in dem Impfstoff drin sind, hervorgerufen werden können. Das bedeutet, hey, es gibt keine gute Datenlage zur Sicherheit und zum Ergebnis und zur Protektion den Daten zur Schutzwirkung gegen die Grippe bei der normalen Grippeschutzimpfung. Das bedeutet, jeder darf für sich selber entscheiden, bin ich einer Risikogruppe ausgesetzt oder sage ich, wow, ich möchte diese Nebenwirkungen einer Grippeschutzimpfung, das sind eben halt die paar Tage Fieber oder die Schwellung des Arms oder der kurzfristige Ausfall, sind mir das wert im Vergleich zu einer möglicherweise einem geringen Schutz vor einer Erkrankung und sogar vor einer schweren Erkrankung. Beobachtungsstudien haben gezeigt, wow, da gibt es Hinweise darauf, dass die Grippeschutzimpfung vor dem schweren Verlauf schützt. Aber die sind eben halt nicht so in der Qualität, diese Studien, wie wir das eigentlich von einem Impfstoff oder von einem Medikament insgesamt erwarten. Also, wenn du zu deinem Arzt gehst, die Schlussfolgerung, ich möchte unbedingt eine Grippeimpfung haben, denke mit deinem Arzt gemeinsam darüber nach, wie hoch ist mein Gewinn von der Grippeschutzimpfung und wie hoch ist die Anzahl meiner Nebenwirkungen von der Grippeschutzimpfung. Ja, also nicht einfach sagen, wow, ich brauche das, der rosarote Elefant, der uns verboten hat, bisher auf ihn zu schauen. Wir müssen drauf schauen. Alle medizinischen Maßnahmen, die wir mit uns machen, haben Vor- und haben Nachteile. Und diese Vor- und Nachteile muss man gegeneinander abwägen. Und das ist mein rosa-roter Elefant, denn ich glaube, dass die Menschen bis vor 5 Jahren nicht so drauf geachtet haben und jetzt auch noch einige überhaupt nicht drauf achten haben, wo ist die Wirkung und wo ist die Nebenwirkung dieser Geschichte. Und da können wir ganz klar, möchte ich einen Sprung zur Corona-Impfung machen. Die ist natürlich sehr schnell aus dem Boden geklopft worden. Da sind viele Untersuchungen, die wir eigentlich für die Erforderlichkeit einer Zulassung eines Medikamentes benötigen, nicht durchgeführt worden, weil alle gesagt haben, Angst, wow, ich möchte nicht an Corona sterben. Dann hat sich aber gezeigt, und das ist einfach meine Kritik auch daran, dass eben halt die Todesrate unter Corona gar nicht so hoch ist und dass sie sogar etwas niedriger ist als die bei einer normalen Grippe. Und wir haben aber trotzdem uns auf diesen Angsttrip begeben und haben eben halt dann alle Menschen durchimpfen wollen. Da kam natürlich für jeden das Gefühl auf, boah, ich muss jetzt machen, weil ich habe Angst vor der Erkrankung oder ich möchte daran beteiligt werden. Aber Angst ist nie ein guter Berater, denn auch für die Corona-Impfung galt oder gilt, das kann man jetzt an den Daten, die ich euch oder an den Fakten über das IgA und das IgG sehr schön darstellen. Das, was alle gesagt haben, wow, die Impfung schützt vor einer Infektion, war schon von vornherein Quatsch, weil ich kann ja kein IgA bilden auf diese Corona-Impfung. Das bedeutet, ich werde vor der Infektion nicht geschützt. Und was ist übergeblieben ist, ja, diese Impfung schützt vielleicht vor den schweren Verläufen. Das wird auch natürlich von der Pharmaindustrie sehr schön hochgehalten. Warum werden Impfungen so beworben? Da ist natürlich einmal ein Gesundheitsgedanke dahinter. Wow, ich möchte gesund sein, ich möchte nicht erkranken. Und das hat also eine positive Wirkung. Aber wir müssen auch mal die finanzielle Seite dieser Impfung betrachten. Denn für das Impfen gibt es im Unterschied zu den normalen Medikamenten überhaupt kein Budget. Das heißt also, wenn der Patient sozusagen zum Arzt kommt und will geimpft werden, dann muss der Arzt nicht auf sein Budget achten, sondern er kann, sag ich mal, so lange impfen, bis der Arzt kommt. Und aus diesem Gedanken her ist eben halt für die Pharmaindustrie es sehr, sehr schön, dass eben halt in großen Mengen Impfstoff gemacht werden kann, ohne dass sie sich darüber Gedanken machen müssen, dass es da irgendwelche Behinderungen und Begrenzungen in der Applikation dieser Impfstoffe gibt. Also hier geht es natürlicherweise um Geld. Und da muss man drauf achten, denn warum werden plötzlich ja so Dinge überschritten, die eigentlich nach dem Arzneimittelgesetz verboten sind, nämlich dass die positive Werbung für Pharmaka in der öffentlichen Presse. Und das ist einfach nach dem Arzneimittelgesetz verboten. Da wurde aber quasi ohne irgendwie auf die entsprechende Nebenwirkungen hinzuweisen, aber im großen Stil, gerade in der Corona-Zeit, aber auch jetzt wieder in der Grippeschutzzeit, Werbung gemacht. Und keiner kümmert sich darum, widerspricht aber dramatisch dem Arzneimittelsicherheitsgesetz. Also hier sollte man sehr schön die Augen aufhalten. Eben bei allen Impfungen frag deinen Arzt, wow, ich habe gehört, es gibt Nebenwirkungen davon. Ich möchte wissen, welche Nebenwirkungen ich habe. Und ich möchte wissen, was eben halt mit mir nach dieser Impfung geschieht. Und dann gibt es diesen blöden Spruch, und den finde ich wirklich ganz schlimm. Und der zeigt auch, dass diese Menschen und die Ärzte, die sie da in euch da informieren, eben halt keine Erfahrung haben, dass es keine Langzeitnebenwirkungen nach Impfungen gibt. Natürlich gibt es Langzeitnebenwirkungen. Das gilt sowohl für die Masern-, Mumps- und Röteln-Impfung, das gilt für alle Impfungen, die haben alle Langzeitnebenwirkungen. Wenn man natürlich die Untersuchungen, gerade wie es auch bei der Grippeschutzimpfung bei den Myokardinfarktpatienten auf die unmittelbaren 12 Monate nach dem Ereignis nur bezieht, dann wird einfach das langfristige Ereignis überhaupt nicht erfasst. Da hat man die Augen verschlossen vor und hat einfach es nicht getan. Bei den Medikamenten tut man das seltsamerweise und nur bei den Impfstoffen nicht. Ja, dann möchte ich vielleicht noch mal zu der Corona-Impfung sagen, auch hier wird ja wieder geworben, lass dich gegen Corona impfen, aber hier möchte ich auf eine wirklich, wirklich bedeutsame Nebenwirkung der Corona-Impfung hinweisen. Da darf aber jeder für sich selber entscheiden, ob er es tut. Es gibt gerade bei jungen Menschen männlichen jungen Menschen erhebliche Nebenwirkungen in Bezug auf die Entwicklung einer Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung nach der Impfung. Und zwar, da die Impfung nur vor dem schweren Verlauf schützt, sollte man sich das sehr wohl überlegen, denn eine Myokarditis ist nicht ohne Risiko. Wenn man die Mortalität oder die Ergebnisse nach der Myokarditis mit einer virusbedingten Myokarditis oder einer Impfmyokarditis vergleicht, ist das Ergebnis der Impfmyokarditis etwas besser. Aber wir überschauen bloß insgesamt 1,5 Jahre oder 2 Jahre in der längsten Untersuchung, die ich gelesen habe. Diese Nebenwirkungen zeigen, dass die Mortalität dieser Myokarditis offensichtlich geringer ist als bei der Virusmyokarditis, aber bei allen Untersuchungen bleibt am Ende im Magnetresonanztomogramm des Herzens eine Narbe über. Und diese Narbe wird immer in der gesamten Literatur der Myokarditis als Hinweis darauf gewertet, dass sich langfristig an dieser Narbe eine Herzrhythmusstörung auch mit tödlichem Ausgang ausbilden kann. Das heißt, die Myokarditis, die heilt mit einer Narbe ab und diese Narbe mag zwar klinisch nicht in Erscheinung treten, kann aber langfristig Rhythmusstörungen machen. Also die Menschen sind dann formal gesehen in einem Zustand nach einem kleinen Herzinfarkt, der zwar nicht sichtbar ist, aber der im Myokardtomographie in der MNR-Darstellung eben halt eine Nekrose, einen Zelluntergang mit anschließender Narbenbildung beweist. Und das ist keine gute Nachricht. Wir wissen nämlich nicht, was das in den nächsten 10 Jahren mit der Anzahl der Rhythmusstörungen dieser Myokarditiden macht. Also bitte, hier darf jeder für sich selber entscheiden. Die Risikogruppe für diese Nebenwirkung bei der Myokarditis ist eben halt der junge Mann oder der junge Mann bis Mitte 40, 50. Danach soll die Inzidenz, also die Häufigkeit der Myokarditis nach Impfung geringer sein. Und da soll dann der protektive Schutz in Bezug auf die Entwicklung einer schweren Nebenwirkung der Corona-Infektion größer sein. Aber auch das, sage ich so ganz vorsichtig, da gibt es keine sicheren, harten Daten drüber. Und es ist erstaunlich, dass gerade solche Gesundheitssysteme, die sehr, sehr stark organisiert sind, wo quasi das National Health System, das nationale Gesundheitssystem, also einen kompletten Überblick über die Inzidenz und die Prognose hat, dass diese Daten eben halt von diesen Systemen nicht veröffentlicht werden. Und das ist besonders schlimm, weil jetzt in England gibt es diese Daten wohl, aber zum Schutz der Bevölkerung hat man diese Daten dann jetzt mal zurückgehalten. Also hier bitte ich euch, ich bin insgesamt kein nur Impfskeptiker, ich bin ein Skeptiker, der seine Birne einsetzt und das beschaut, was man den Menschen biologisch, chemisch und pharmazeutisch zutut oder antun möchte. Und stelle das in Bezug zu der Tatsache, was ist der Gewinn davon und was ist der Verlust und was ist die Nebenwirkung davon. Und das ist, finde ich, meine primäre ärztliche Aufgabe. Und aus diesem Grunde habe ich diese Podcast-Folge, die sozusagen den rosaroten Elefanten oder den Pink Elephant beschreibt, in Bezug auf die Einschätzung von Impfung und Nebenwirkung gemacht. Denn hier, du darfst hergehen, für dich selber entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht, aber betrachte genau die Daten, lass dich nicht von der Angst leiten, eine mögliche Infektion zu bekommen. Wir haben gesehen, dass das unter der Corona-Zeit eben halt nicht der Fall war, was da berichtet wurde. Und wenn jemand dir Angst machen will, dann darfst du sofort hinterfragen, wo ist das Interesse dahinter, wenn dir jemand Angst macht. Also bitte, bei allen Impfungen, aber auch bei allen medizinischen Maßnahmen, fragt eure Ärzte und sagt, was würdet ihr tun, wenn ich so wäre? Und fragt vor allen Dingen, was ist der Gewinn und was ist die Nebenwirkung davon und stehen die für mich in einem vernünftigen Verhältnis. Das ist eine Individualentscheidung, das ist keine Entscheidung, die dein Arzt für dich trifft. Und da möchte ich noch was hinzusehen. Es gibt eine unsägliche Entwicklung in der Allgemeinmedizin oder bei den Hausärzten, die im nächsten Jahr eintritt. Und zwar, was passiert im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr wird das Honorar der Ärzte davon abhängig sein, wie viele Patienten sie quasi zu einer Impfung überreden können. Das ist jetzt ein bisschen grob formuliert, ich will es genauer formulieren. Es gibt eine Mindestanzahl von Impfungen festgeschrieben für eine Praxis, die sozusagen eigentlich jede Praxis erreichen kann, wenn sie nicht ein hundertprozentiger Impfskeptiker ist. Und wenn diese vorgeschriebene Anzahl von Impfungen, die unterscheidet sich auch von Quartal zu Quartal, also im vierten Quartal ist diese Anzahl etwas höher, dann wird das Honorar gekürzt. Wenn der Arzt also hergeht und diese Anzahl von Impfungen nicht erreicht, dann wird sein Honorar gekürzt, weil er offensichtlich nicht genug Impfungen verabreicht hat. Ich empfinde, das ist ein sehr starker Eingriff in unsere medizinische Freiheit, weil niemand kann vor allen Dingen unter Berücksichtigung dessen, was sozusagen im Dritten Reich passiert ist, gezwungen werden, irgendeine medizinische Maßnahme mit sich machen zu lassen. Und es finde ich auch unethisch, den Erfolg oder den Erfolg und die Güte einer Behandlung eines Arztes davon abhängig zu machen, wie viel Spritzen er setzt. Sondern er kann auch gut mit anderen Maßnahmen vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielen. Und ich finde es ein nicht zumutbarer Eingriff in die Therapiefreiheit der Ärzte, denn sie werden jetzt dadurch quasi unter Spannung gesetzt. Wow, ich habe eine wirtschaftliche Herausforderung. Ich muss sozusagen mein volles Honorar bekommen, damit ich meine Brötchen auch weiter essen kann. Ja, es geht hier nicht darum, ob man seinen Mercedes weiterfahren kann, denn wenn man guckt, die hausärztliche Versorgung ist sozusagen nicht kostendeckend, weil man einfach vernünftige Gespräche nicht führen kann. Das muss man einfach so mal sehen. Nein, es geht darum, dass er eben halt auch seine Angestellten weiter bezahlen kann und muss jetzt aus dieser Situation heraus Verfahren anwenden, die möglicherweise nicht seinem eigenen Erkenntnis und nicht seinem Arztsein entspricht. Dazu auch nochmal was, der Arzt ist nicht umsonst als freier Beruf deklariert worden. Viele Leute wissen gar nicht, was ein freier Beruf ist. Ein freier Beruf ist ein Beruf, in dem quasi das Arzt-Patienten-Verhältnis, also das Verhältnis zwischen Arzt und Patienten, durch keinen Einfluss von außen sozusagen beeinflusst werden kann. Das heißt also, da darf nicht hergegangen werden und gesagt werden, Herr Doktor, Sie müssen jetzt so und so viel Impfungen machen, damit eigentlich du dein Honorar bekommst. Nein, nein, weil das wird ja die Entscheidung des Arztes nicht an dem Patienten orientieren, sondern wird die Entscheidung des Arztes an seinem Portemonnaie orientieren. Und das ist das, was der freie Beruf eigentlich nicht möchte. Und ich plädiere sehr stark für den freien Beruf. Und noch ein freier Beruf ist zum Beispiel der Jurist und ihr wollt ja auch nicht, dass euer Anwalt sozusagen für das Gericht entscheidet, sondern das Anwalt soll ja für euch entscheiden und deswegen ist auch der Anwalt, der Rechtsanwalt ein freier Beruf und ich möchte mal gerne wissen, was die Rechtsanwälte machen würden, wenn man so mit denen umgehen würde. Also hier ist politisch für mich ja der Rubikon überschritten. Also nochmal, wenn ihr zum Arzt geht und wollt euch eine Impfung geben lassen, fragt nach den Wirkungen, fragt nach den Nebenwirkungen und wenn ihr keine klare Antwort bekommt, dann verzichtet auf die Impfung und fragt oder fragt euch, was ist mein Gefühl? Aber bitte frei von Angst. Angst ist niemals ein guter Parameter, aber man kann mit Angst sozusagen allen Leuten alles verkaufen. Ja, haben wir ja wohl in mehreren historischen Zeiten erlebt. Also triff deine Entscheidung bezüglich deiner Impfung selbst ständig, indem du dir klare Informationen über Wirkung und Nebenwirkung holst und deinen persönlichen Gewinn. Denn du bist für deine Gesundheit verantwortlich und nicht dein Arzt. Du kannst deine Gesundheit nicht abgeben. Die gehört dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viele Erkenntnisse. Vielleicht hast du Lust, auch mal mir auf den Podcast zu schreiben und zu gucken, damit ich mal sehen kann, ja, wie du zu dieser Situation stehst und ob das, was ich dir jetzt erzählt habe, etwas in dir geändert hat. Vielen Dank, bis denn. Ja, das war eine Folge von runtermitdemblutdruck.de. Ja, dieses Angebot ist Non-Profit und lebt davon, dass Menschen wie du zuhören und es weitertragen. Danke, dass du Teil dieser Bewegung bist.